Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf heute die Predigtreihe weiterführen, die wir letzten Sonntag begonnen haben. Bibeltuning, ja, immer diese modernen deutsch-englischen Begriffe. Ist zufälligerweise auf meinem Mist gewachsen, also wem es nicht gefällt, Beschwerde muss er bei mir abgeben. Ja, wie ihr schon gehört habt, wir wollen uns dafür heute mal die Bergpredigt angucken. Insbesondere, was Jesus dort mit den Geboten der Tora macht. Vielleicht noch mal kurz für die, die unter dem Begriff jetzt gar nichts anfangen können und sich fragen, okay, warum predigt ihr über sowas? Naja, als Christen sind wir immer wieder dazu herausgefordert, zu neuen Fragen, zu neuen Umständen in unserer Zeit auch Antworten zu finden. Und wir versuchen das zumindest auch auf der Grundlage der Bibel zu tun. Und deswegen sind wir eigentlich immer wieder aufgefordert, neu unser Verhältnis zur Bibel mal zu hinterfragen, herauszufinden, wie ist es eigentlich, wie ist unser Verhältnis zur Bibel? Und das soll dieser Begriff Bibeltuning so ein Stück weit abfangen, dass wir uns überlegen müssen, wie sind wir getuned, sind wir im Einklang oder nicht? Wo ist vielleicht Sand im Getriebe? Darum soll es gehen. Ich werde heute mit der Art und Weise, wie Jesus mit der Tora, ich werde noch erklären, was das genau sein soll, wie er damit in seiner Bergpredigt umgeht, werde ich heute öfter mal den Begriff Remix verwenden. Ihr seht es im Titel, Tora Remix. Was ist ein Remix? Das sagt vielleicht nicht jedem etwas. Es ist aus der Musik. Und ein Remix ist eine neue Version eines Liedes, wo man die Originaltonspuren, also die Tonspuren des Originals, verwendet. Und entweder einige Tonspuren entfernt, zum Beispiel Musikinstrumente oder Klangeffekte, und neue Tonspuren einfügt und so dem Lied einen neuen Klang, einen neuen Charakter gibt. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, wenn ihr mal das Lied von Switchfoot, The Original, kurz abspielen könnt. Ja, klassisches Rocklied, wer es mag, ja, wunderbar, geht schön ab. Das ist das Originallied und ein anderer Musiker, JT Daly, hat daraus Folgendes gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schon ein ziemlich anderes Lied. Dabei hat er eigentlich nicht viel gemacht. Wer genau hinhört, wird feststellen, er hat die Gitarrentonspur komplett entfernt. Der Remix hat keine Gitarre mehr. Dafür hat er ganz viel Keyboard, an anderen Stellen Bläser eingesetzt, ja, und diesen etwas wilderen, auffälligeren Gesang. Und schon hast du ein doch komplett neues Lied. Obwohl 3/4 des Liedes eigentlich identisch sind. Das ist ein Remix und das finde ich ein sehr passendes Bild dafür, was Jesus mit der Tora in der Bergpredigt macht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle machen das in unserem Umgang mit der Bibel. Wir alle remixen sie immer und immer wieder. Weil wir sind geprägt von unserer Zeit, wir sind geprägt von unserer Kultur, wir sind geprägt von unserer Lebensgeschichte, unserem sozialen Umfeld. Wir sind geprägt von unserer aktuellen Lebenssituation. Das sind alles Elemente, die wir beim Lesen der Bibel und beim Verstehen der Bibel immer mit dabei haben. Und aufgrund dieser Elemente lesen wir die Bibel auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wir remixen sie. Die Frage ist also nicht, ob wir die Bibel remixen, das tut jeder von uns. Die Frage ist, wie klingt unser Remix? Und wie sehr entfernt er sich von dem, was Jesus zum Beispiel damit gemacht hat? Das ist die Frage, der wir heute ein bisschen auf die Schliche kommen wollen. Um aber dann zur Bergpredigt zu kommen, muss ich leider ein bisschen ausholen, weil eigentlich, um zu verstehen, was Jesus in der Bergpredigt gemacht hat, müssen wir verstehen, was ist überhaupt die Tora, das Gesetz im Alten Testament? Welche Funktion hat es? Und wie wurde es zu Jesu Zeiten verstanden? Erst dann können wir eigentlich richtig verstehen, was Jesus in seiner Bergpredigt so macht. Ja, was ist die Tora? Wenn wir an Tora denken oder an das Gesetz im Alten Testament, dann haben wir eine ganz bestimmte Vorstellung. Wir denken vielleicht an das deutsche Grundgesetz. Na, das ist noch ganz süß, das geht in die Hosentasche, super, nicht umfangreich. Aber es ist ja nicht das einzige Gesetz, was wir haben. Wir haben in Deutschland das bürgerliche Gesetzbuch und andere Gesetze, die auf dem Grundgesetz basieren. Das ist mal nur so ein kleiner Ausschnitt. Das habe ich neulich für eine Prüfung gebraucht, wie ihr seht. Kleiner Ausschnitt von Gesetzen, die es in Deutschland gibt. Ich glaube, wenn man sich damit nicht beschäftigen muss, weil es sein Job ist, hat man da eher keine Lust drauf, oder? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist nicht unbedingt das, was die Menschen damals vor 3.500 Jahren unter einem Gesetz verstanden haben. Sie haben etwas anderes verstanden. Und auch die Tora, das Gesetz, in Anführungsstrichen im Alten Testament, hatte eigentlich eine ganz andere Funktion. Es ist nämlich überhaupt keine umfassende Regelung, eine umfassende Gesetzessammlung für alle möglichen Bereiche des Lebens. Wir finden im Alten Testament in der Tora tatsächlich kaum etwas zu Hochzeit, Heirat, Scheidung, Besitz, Erben, Adoption oder anderen wichtigen Lebensbereichen. Da finden wir mal das ein oder andere Gesetz, aber eigentlich viel zu wenig, was diese Bereiche regeln würde. Die Tora ist eigentlich vielmehr eine Sammlung von allgemeinen Prinzipien. Die 10 Gebote sind ein super Beispiel. Sie sind nicht konkret, sie sind allgemein. Und es ist eine Sammlung von praktischen Fallbeispielen, die dann später Richter und Königen eine Richtlinie geben konnten, in welche Richtung sie überhaupt Entscheidungen treffen dürfen. Deswegen sollten sie auch Tag und Nacht drüber nachdenken, das verinnerlichen, diese Prinzipien und anhand der Fallbeispiele dann selbst eigene und weise Entscheidungen und Urteile treffen. Das Hebräische kennt übrigens überhaupt kein Wort für Gesetz. Es kennt Worte für Gebote, Anweisungen und so weiter, aber nicht für Gesetz. Tora, womit die Juden die 5 Bücher Mose bezeichnen, bedeutet eigentlich Lehre, Unterweisung, Anleitung auf dem Weg der Weisheit und des Lebens. Es ist ein Weisheitsbuch, kein Gesetzesbuch. Wir haben zwar 613 Gebote in den 5 Büchern Mose, aber die sind auch total wild verstreut. Sie sind nicht gesammelt, wie hier in so einer Gesetzessammlung, sondern sie dienen eigentlich dazu, die Geschichte, wie Gott einen Bund mit seinem Volk schließt, zu unterstützen, zu verdeutlichen, ihnen noch eine weitere Facette zu geben. Das ist ihre Funktion. Von der Form her fällt auch noch was auf, denn es gab damals schon so etwas wie Gesetzessammlungen in Mesopotamien oder sonst, aber die Tora ist gar nicht so verfasst, sondern sie ist eigentlich geschrieben wie ein Vertrag, wie ein internationaler Beherrschungsvertrag, den es damals gab, wenn ein König ein anderes Volk besiegt hat, unterjocht hat, zu seinen Vasallen gemacht hat. Dann wurde ein offizieller Vertrag geschlossen, ein Bund, und so sind eigentlich die 5 Bücher Mose geschrieben. Zwar nicht im Detail, aber so im groben Muster. Und dieser Vertrag hatte damals eigentlich einen ganz interessanten Zweck. Und ich sage das, weil es hilft uns später auch zu verstehen, was wir mit den Geboten machen sollen. Er sollte nämlich den Führern des unterlegenen Volkes Anweisungen geben, wie gehorsam ihres Volkes dem neuen Herrscher gegenüber aussieht, wie er sich das vorstellt, dass sie gehorsam sind. Und es sollte ihnen Anweisungen geben, wie in dem Volk Frieden und Ordnung im Sinne des neuen Herrschers aussehen sollte. Warum? Weil durch die Ordnung in dem unterlegenen Volk der Ruf des Herrschers bestärkt wird vor anderen Völkern. Man sieht, aha, so sieht Frieden und Ordnung in diesem Volk aus, so muss also auch der Herrscher sein, wie ein Spiegel. Und das ist auch nicht weit weg von dem, wie die Tora eigentlich funktioniert im Alten Testament. Auch diese Gebote dienen eigentlich im Kern dazu, Gottes Charakter und Wesen durch den Gehorsam und durch das Verhalten seines Volkes wiederzuspiegeln. Wir lesen immer wieder, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist die eigentliche Motivation für die Gebote. Spiegelt meinen Charakter wider. Das ist das, was Gott eigentlich intendiert hat. Der Lohn dafür? Gott ist gegenwärtig. In der Stiftshütte oder wo auch sonst immer. Er ist gegenwärtig und das bringt Segen in allen möglichen Lebensbereichen. Es ist nicht das Halten der Gebote, was den Segen bringt, sondern die Gegenwart Gottes. Dadurch, dass sie die Ordnung, die ihn widerspiegelt, aufrechterhalten. Und bei Vertragsbruch entzieht Gott seine Gegenwart, was automatisch in allen möglichen Lebensbereichen keinen Segen mehr nach sich zieht. Ziel der Tora war es also niemals, den Menschen sowas wie Rettung anzubieten und zu sagen, so, wenn du diese Liste an 613 Geboten hältst, dann bist du gerettet, dann kommst du in den Himmel. Das war eigentlich nie das Ziel. Das Ziel war vielmehr, den Israeliten eine Richtschnur zu geben, Leitplanken, wie wir es das letzte Mal hatten, um sie auf dem Weg zu halten, auf dem richtigen Weg zu halten, wie sie die Gemeinschaft mit Gott weiter erhalten können. Paulus nennt das später mal in einem Brief Kindermädchen oder in älteren Übersetzungen Aufseher, Zuchtmeister. Eigentlich steht da Pädagoge, was in der Zeit von Jesus ja die Funktion eines Kindermädchens war, wirklich hinterher zu rennen und zu gucken, dass das Kind seine Sachen erledigt. Das war die Aufgabe des Gesetzes. Und diese Aufgabe war begrenzt. Sie war begrenzt auf die Ankunft eines neuen Propheten. Wenn ihr mal die nächste Folie macht. Nee, die davor, Entschuldigung. Genau. Mose selbst sagt es, einen Propheten wird dein Gott aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern für dich erstehen lassen, auferstehen lassen, so wie mich. Und dieser neue Prophet wird auch einen neuen, besseren Bund mit dem Volk schließen. Jahwe, dein Gott, wird dein und deiner Nachkommen Herz beschneiden, damit du deinen Gott mit Herz und Seele liebst und am Leben bleibst. Das ist der neue, bessere Bund. Und das ist das Ziel der Tora im Alten Testament, dahin zu führen. Ja, wie sah das zu Jesu-Zeiten aus? Naja, ganz kurz gesagt, anders. Nach mehreren Jahrhunderten von Fremdherrschaft, könnt ihr euch vorstellen, war das Klima und das Verständnis davon, wie das Leben so funktioniert in Israel, etwas anders. Gerade die Griechen haben einen sehr großen Eindruck in Israel hinterlassen, weil den Griechen sehr viel daran lag, dass Völker, die ihnen unterlegen waren, ihre Kultur übernehmen. Und das stieß in Israel auf offene Ohren, zumindest bei einem großen Teil der Bevölkerung. Wir sehen das an den Sadduzäern, eine Gruppe von geistlichen Leitern, die im Neuen Testament auftauchen. Sie waren absolute Griechenfreunde. Sie liebten die griechische Kultur. Das war das, was sie geprägt hat. Und interessanterweise haben sie außer den 5 Büchern Mose, der Tora, keine weiteren Bücher vom Alten Testament anerkannt. Die galten für sie nicht. Heute würden wir ihnen wahrscheinlich die Plakette liberal anheften. Demgegenüber die Pharisäer, die kennen wir auch gut aus den Evangelien. Pharisäer, die Abgesonderten, ja, sie hatten das absolute Gegenteil zum Ziel. Sie wollten die jüdische Identität stärken. Sie wollten, dass ihr Volk nicht zum neuen Griechen wird, dass sie diese Kultur annehmen, sondern sie wollten das Jüdische erhalten. Und darum sind sie zurück zu den Wurzeln. Sie haben die Tora ausgelegt, endlos, haben die Gebote aktualisiert in ihre Zeit, haben versucht, den Menschen zu zeigen, wie sie die Gebote anwenden können in ihrem alltäglichen Leben, wie sie ihr Leben heiligen und Gottes Gebote treu bleiben können. Das war ihr Ziel. Ich glaube, wir würden ihnen heute die Plakette bibeltreu geben. Das war ihr Ansatz. Und das ist ein guter Ansatz. Wir kennen den. Ich glaube, das ist unser eigener Ansatz, der Anspruch, den wir an uns haben. Aber so positiv der Ansatz war, so negativ waren leider die Ergebnisse. Denn in ihrem Bemühen, die Bibel alltagspraxistauglich zu machen, sie zu aktualisieren, haben sie leider ein paar Fehler begangen. Denn wenn das die Tora ist, in den 5 Büchern Mose, die 613 Gesetze, dann haben sie durch ihre Auslegung das hier gemacht. Sie haben ein dickes, fettes BGB draus gemacht. Carsten hat schon gesagt beim letzten Mal, wie es heißt, ihre sogenannte Mishna, die mündliche Auslegung der Tora oder die Erklärung der Tora, die hat dazu geführt, dass das Gesetz absolut ausgeufert ist. Und wenn man sich das mal anguckt, ich habe mir mal so ein paar Traktate der Mishna angeschaut, es ist wirklich abenteuerlich, da stehen Dinge drin, die haben mit dem, was in den 5 Büchern Mose in der Tora steht, eigentlich gar nichts mehr zu tun, muss man sagen, die haben null Basis da drin. Dann gibt es viele andere Detailregeln, die ufern so aus, dass man das eigentliche Gebot, was dem zugrunde liegt, schon gar nicht mehr erkennt. Zum Beispiel das Gebot, am Sabbat nicht arbeiten zu dürfen, sondern, das ist ja der eigentliche Zweck, den Sabbat zu heiligen, auszuruhen, Gott zu ehren an dem Tag. Es gibt 140 Gebote dazu, welche Arbeit man nicht am Sabbat tun darf. Also, wenn du das eine Gebot liest und dann die 140 Auslegungen dazu, worauf guckst du mehr? Du bist viel mehr damit beschäftigt, zu überlegen, ist das jetzt eine verbotene Arbeit oder nicht, als das Eigentliche zu tun, nämlich auszuruhen und Gott zu ehren. Und das ist das Problem der Pharisäer gewesen. Sie haben es übertrieben, schlicht und einfach. Und es führt auch dazu, dass sie durch die viele Auslegerei und Erklärerei die Gebote abgeschwächt haben zum Teil. Wir sehen es später noch bei Scheidung. In der Bibel steht nur, ein Mann, wenn er sich von seiner Frau scheiden lässt, soll er ihr eben diesen Scheidungsbrief, dieses Scheidungsurteil geben, damit sie eine neue Heirat eingehen kann, ohne Ehebruch zu begehen. Fragt man sich natürlich, welche Gründe gibt es denn jetzt für Scheidung? Ja, da gibt es natürlich dann unter den Pharisäern ganz viele mögliche Gründe, warum ein Mann dies tun oder lassen kann. Und dadurch gerät im Prinzip völlig aus dem Blick, dass ja das eigentliche Ziel des Gesetzes nicht die Scheidung ist, sondern die Erhaltung der Ehe. Das geht dabei komplett verloren. Ich behaupte mal, wir sind heute den gleichen Gefahren ausgesetzt wie die Pharisäer. In unserem Bemühen, Gottes Wort aktuell zu machen, auf aktuelle Fragen darauf zu antworten, da drin zu studieren, zu suchen, ganz schnell sind wir dabei, dass wir auch ein riesiges Regelwerk außenrum bauen und das Eigentliche völlig aus dem Blick verlieren. Ich muss daran denken, wenn junge Paare zu uns kommen und sich fragen, ja, was ist denn erlaubt vor der Hochzeit? Ja, wie weit dürfen wir denn gehen? Ja, Händchen halten, okay, küssen, okay, ja, keine Ahnung, was muss alles anbleiben, damit es noch legal ist und so weiter. Man kann sich da wahnsinnig viel Gedanken drüber machen und ein komplexes Regelwerk aufstellen, was ein junges Paar vielleicht tun darf, um nicht ein Gebot zu brechen. Aber man kann es natürlich auch einfach aufs Prinzip reduzieren. Wie wollt ihr vor der Ehe Gott verherrlichen durch eure Partnerschaft? Ist vielleicht einfacher als ein komplexes Regelwerk. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir da auch aufpassen, weil wir dieser Versuchung auch ständig ausgesetzt sind. Aber kommen wir jetzt zu Jesus. Das war also das, was die Tora eigentlich bedeutete und die Stellung, die sie hatte zur Zeit, als Jesus eben seinen Jüngern auf der Bergpredigt einige Takte dazu sagt. Jesus, das haben wir beim letzten Mal schon gehört, wurde vorgeworfen, dass er die Tora eigentlich abschaffen will. Er hält sich nicht an den Sabbat, er heilt da munter drauf los, er hält sich nicht an die Reinheitsgebote, wäscht sich vor dem Essen nicht die Finger und all solche Sachen. Und Jesus weiß diesen Vorwurf und das Erste, was er macht, er widerspricht dem ganz vehement. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Das wichtige Stichwort ist hier, alles muss sich erfüllen. Ich werde da gleich noch was zu sagen. Aber erstmal, Jesus bestätigt hier die volle Gültigkeit und die volle Autorität der Tora, des ganzen Alten Testamentes. Und er sagt, das gilt. Ich bin auch nicht hier, um irgendwas daran zu verändern. Er geht sogar darüber hinaus und sagt, alles, was da drin steht, wird von mir erfüllt. Das kann jetzt mehreres bedeuten. Es kann bedeuten, alles, was in den Geboten steht, daran werde ich mich halten, das werde ich vollbringen. Gut, hat Jesus getan. Wir gehen immer davon aus, er ist sündlos. Hat er also getan. Es kann aber auch bedeuten, ich werde das, was da drin steht, zu seiner vollen und wahren Bedeutung bringen. Auch das sehen wir im Neuen Testament, hat er getan. Er hat vieles von dem, was im Alten Testament geschrieben ist, ich sag mal, auf einen neuen Level gehoben oder in eine neue Tiefe gebracht und die wahre Bedeutung gezeigt. Was aber Matthäus wohl eigentlich meint in seinem Evangelium, wobei die anderen Sachen damit nicht falsch sind, alles, was im Alten Testament steht, alle Voraussagen, alle Geschichten, alle Personen, sie wiederholen sich, sie erfüllen sich im Leben von Jesus, weil sie hatten alle nur ein Ziel, nämlich ihn, den neuen Propheten und den Vermittler eines neuen Bundes. Alle Geschichten sind darauf zugelaufen und er ist nun die Erfüllung, das eigentliche Ziel. Deswegen kann er natürlich auch nichts davon im Alten Testament abschaffen. Er würde ja seine eigene Vorgeschichte untergraben. Das ist logisch, das geht gar nicht. Und insofern ist alles, was er danach auch über die Tora lehrt, im Einklang damit. Denn er ist die Erfüllung von allem. Ich weiß, dass viele Leute sich mit dem Alten Testament dann doch recht schwer tun und das gerne auch mal überspringen. Selbst im Neuen Testament gibt es viele Dinge, die kompliziert sind, die wir, glaube ich, gerne weglassen. Aber im Alten Testament noch viel mehr. Der ein oder andere ist vielleicht auch gelehrt worden, dass das, was darin zu finden ist, für uns heute gar nicht mehr gilt oder gar nicht so wichtig ist. Naja, ich würde sagen, wir sollten schon noch mal auf das hören, was Jesus sagt, denn eigentlich widerspricht Jesus dem. Er sagt, es ist wichtig. Es ist wichtig für meinen Dienst und für die, die mir nachfolgen, die mir glauben. Wer verstehen will, was ich hier tue, der muss verstehen, was da drin geschrieben steht. Denn das ist im Einklang mit meinem Dienst. Einer der Kommentatoren, fand ich, hat das ziemlich gut und prägnant, hat er gesagt, mangelnder Respekt für das Alte Testament ist das Kennzeichen eines armen oder schwachen Christen. Weil mangelnder Respekt vor dem Alten Testament eigentlich auch mangelnden Respekt gegenüber Jesus und seiner Geschichte und seiner Mission ausdrückt. Das Ganze ist miteinander verknüpft. Leider mag vielleicht der ein oder andere jetzt denken, aber so ist es erstmal. Und insofern sollten wir uns schon bemühen, auch die ganze Bibel zumindest zu lesen, zumindest versuchen zu verstehen. Es muss nicht jeder alles verstehen. Es wird auch nie jeder alles verstehen. Aber wir können es zumindest probieren. Wir können diese Motivation haben, denn unterm Strich ist sie ein Beweis unserer Liebe zu Jesus. Wenn wir das nicht tun, müssen wir unsere Liebe zu Jesus auch ein Stück weit hinterfragen lassen. Und auch als Gemeinde werden wir auf drängende Fragen unserer Zeit, werden wir keine Antworten finden, wenn wir das nicht grundsätzlich beherzigen. Alles davon gilt, weil alles davon sich in Jesus erfüllt hat. Aber das ist ja erstmal so ein Grundsatz. Was heißt das denn konkret? Jesus nennt danach 6 Beispiele, wie das bei ihm konkret aussieht, dass alles sich in ihm erfüllt hat. Wir werden uns die jetzt nicht alle angucken, weil ansonsten predige ich noch um 11:30. Ja, da haben einige bestimmt was gegen. Ich werde mir 2 Beispiele mal rauspicken. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Du sollst nicht die Ehe brechen. Ja, wie haben die das damals verstanden? Die Pharisäer haben das alleine ganz auf den Geschlechtsakt beschränkt. Ich weiß nicht, wer sich noch an Bill Clinton und seine Mitarbeiterin Monica Lewinsky erinnert. Nach diesem Verständnis hat der Präsident Bill Clinton damals keinen Ehebruch begangen. Er hatte keinen Sex mit Monica Lewinsky, aber Mann, hat er sie begehrt. Und natürlich hat er durch sein Begehren Ehebruch an seiner Frau Hillary Clinton begangen. Jesus macht das, was eigentlich in dem Gesetz ursprünglich drin liegt. Er geht der Ursache der Sünde direkt an die Wurzel und sagt deswegen, also der Geschlechtsakt alleine ist es doch nicht. Es ist das Begehren. Das Begehren, wenn du als verheirateter Mann eine andere Frau, eine vielleicht sogar andere verheiratete Frau begehrst und in Gedanken dich darauf freust, mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Das ist doch dein Problem. Wenn du es dann tust, ist das nur die logische Folge von deinem Begehren. Also wenn du deine Begierde kontrollierst, dein Begehren, dann wirst du nicht die Ehe brechen, weil dann hast du das eigentliche Problem unter Kontrolle. Interessant ist hierbei, Jesus verurteilt den Mann, der begehrt, gar nicht die begehrenswerte Frau. Hier geht es gar nicht darum, ob sie vielleicht zu aufreizend angezogen ist, ob sie sich ihm gegenüber vielleicht zu nett oder zu flirtig verhält. Nö. Der Mann soll seine Begierden unter Kontrolle haben. Wie komisch sind unsere Diskussionen heute manchmal, wenn es genau um solche Geschichten geht. Wie oft kriegen dann Frauen zu hören, na, zieh dich nicht so sexy an, dann wirst du auch nicht blöd angemacht. Ich habe 3 Töchter, ich habe diese Diskussionen ständig. Ja, und ich habe sie auch in dieser Schiene schon geführt. Und eigentlich ist es totaler Blödsinn. Klar sollten sie ein bisschen auf Kleidung achten, aber das Problem sind die Männer, die begehren, nicht die Frauen. Muss man mal ganz klar sagen. Wer sich von seiner Frau scheiden will, wie haben das die Pharisäer damals verstanden? Na, es wurde erstmal als Erlaubnis verstanden, dass man sich überhaupt scheiden lassen darf. Und wenn man sich scheiden lassen darf, dann braucht man auch handfeste Gründe. Und da gab es ganz viele verschiedene Interpretationen. Es gab zum Teil sehr banale Gründe, warum ein pharisäischer Gelehrter einem Mann erlaubte, sich scheiden zu lassen. Wenn deine Frau das Essen angebrannt hat, das ist ausreichender Grund. Ist das noch im Sinne des eigentlichen Gebotes? Nein, natürlich nicht mehr. Und deswegen macht Jesus ganz klar, wenn deine Frau dich nicht mit einem anderen betrogen hat, dann ist jeder andere Grund, den du hast, um dich von deiner Frau scheiden zu lassen, Ehebruch. Ehebruch gegenüber deiner Frau und Ehebruch gegenüber dem, was dann später aus deiner Frau wird. Denn eine Frau hatte damals keine Alternativen, wenn sie unverheiratet war oder geschieden war. Sie musste eine neue Beziehung eingehen, weil sie sonst nicht versorgt war. Das heißt, der Mann, der seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellt, er selbst begeht Ehebruch gegenüber seiner Frau. Seine Frau, die gezwungen ist, neu heiraten zu müssen, begeht Ehebruch, weil sie eigentlich nicht rechtmäßig geschieden ist im Sinne des Gesetzes. Und der Mann, der sie heiratet, begeht auch Ehebruch, weil er eine im Sinne des Gesetzes immer noch verheiratete Frau heiratet. 3-mal Ehebruch, weil ein Mann einen lausigen Grund gefunden hat, seine Frau loszuwerden. Das, sagt Jesus, ist nicht im Sinne des Erfinders. Und schuld daran ist allein der Ehemann, der die Ehe scheiden lassen möchte. Wir sehen daran ganz einfach, die Pharisäer haben sich logischerweise, sag ich mal, ich denke mal nicht aus böser Absicht, darauf konzentriert zu regeln, aus welchen Gründen man sich scheiden lassen kann. Aber sie haben dabei völlig aus dem Blick verloren, wofür Ehe eigentlich da ist. Und dass Scheidung wirklich nur die allernötigste Ausnahme ist, in ganz, ganz bestimmten Fällen. Und Jesus verweist darauf zurück. Die anderen Beispiele werden wir uns jetzt nicht angucken, aber lest sie euch vielleicht nachher mal durch. Ihr werdet sehen, es ist fast immer das gleiche Schema. Jesus in seinem Umgang mit der Tora, in seinem treuen Umgang mit der Tora, zeigt, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer in ihrer Auslegung unzutreffend waren, weil sie den Kern des Gebotes verfehlt haben durch ihre zusätzlichen Regelungen. Und Jesus bringt diesen Kern wieder hervor. Sein Remix betont wieder Tonspuren, die im Remix der Pharisäer verloren gegangen sind, die man einfach nicht mehr gehört hat, die in den Hintergrund getreten sind. Er bringt das wieder zum Vorschein und sagt, so klingt Gottes Gebot eigentlich. So soll es klingen. Jesus erweist sich dadurch, wie er das Gesetz auslegt, als eben der neue Moses, der verheißen ist. Und als einer, der einen viel besseren Bund bringt. Denn was fällt dabei auch auf? Es geht nicht nur darum, rein äußerlich das Gesetz zu halten, nicht mit einer anderen Frau zu schlafen, sondern es geht auch um die innere Motivation. Wie sehr liebe ich meine eigene Frau? Wie sehr begehre ich eine andere Frau? Das ist der Kern, das ist das, wo Jesus hin will. Und ich glaube, es ist auch immer das, wo die Tora selbst eigentlich hin wollte. Dass es darum geht, nicht nur Ehebruch zu bestrafen, sondern eigentlich Liebe, Treue, Selbstkontrolle, Verzicht, Wahrhaftigkeit zu fördern. Das in den Menschen anzufachen. Und das ist auch der Maßstab, mit dem wir unser eigenes Leben hinterfragen müssen und auch der Maßstab, mit dem wir selbst eigentlich Bibel lesen und verstehen müssen. Was ist die eigentliche Motivation? Ich habe es eben schon mal gesagt, jeder von uns ist durch seine Kultur und sein Verständnis geprägt, auf irgendeine Art und Weise. Und die Frage ist, wie sehr gestatten wir es Jesus, unser Verständnis von der Bibel, unsere Ansichten zu hinterfragen und im nötigsten Fall auch wegzuschmeißen, sie komplett zu ändern. Wie sehr sind wir bereit, uns dem Remix von Jesus, dem Tora-Remix, eigentlich unterzuordnen und uns davon inspirieren zu lassen? So wie Jesus die Tora sieht, hat das natürlich Konsequenzen für seine Jünger und das sagt er ihnen auch klipp und klar. Kapitel 5, Verse 19 und 20, darum, dann sagt er ihnen, wer darum eines dieser Gebote und wäre es auch nur das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Und ich nehme auch noch einen Vers ganz vom Ende vom Kapitel, da heißt es, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein ganz schöner Anspruch. Also ich weiß nicht, wem da nicht das Herz in die Hose rutscht, dem kann ich echt nicht helfen. Also mir rutscht es dabei in die Hose. Ja, wer eines dieser Gebote für ungültig erklärt. Jesus macht klar, die Tora gilt. Und ich denke, er redet vor allem davon, seinem Verständnis der Tora, wie sie eigentlich gemeint ist, nicht dem vielen Beiwerk der Pharisäer. Es gilt und die Jünger sind dazu aufgerufen, dazu aufgefordert, sie zu hören und zu tun. Wir sind dazu aufgefordert, uns Kraft und Zeit schon auch in Studium von Gottes Wort zu investieren. Das ist das, was ein treuer Jünger tut. Ja, und dann, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser ist als das der Schriftgelehrten und Pharisäer. Das waren damals die Vorbilder, das waren die geistlichen Superhelden. Sie kannten die Tora am besten. Sie haben sie am strengsten befolgt. Wenn einer von denen irgendwie, also sie waren einfach das, wonach sich alle orientiert haben, gesagt, ach, könnte ich doch nur so sein wie die. Doch Jesus sagt, ich verlange mehr von euch, ihr müsst besser sein. Besser nicht im Sinne davon, ihr müsst mehr Gesetze halten, sondern haltet doch die Gesetze mal so, wie sie eigentlich gedacht waren. Arbeitet doch mal an eurer Motivation, an eurem inneren Wesen. Lasst das mal verändern. Das ist die neue Gerechtigkeit. Das ist das, was im neuen Bund gilt. Ein von innen her neuer, verwandelter Mensch. Der Unterschied zwischen ich muss Gesetze halten und der zu ich will Gesetze halten. Ich will mich an dem orientieren, was Jesus gesagt hat. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das ist der, um den es hier Jesus geht. Und deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hier schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich am Anfang über die Tora gesagt habe. Im Kern geht es darum, Gottes Wesen wiederzuspiegeln, sein Inneres, seinen Charakter, seine Eigenschaften. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Ihr sollt perfekt sein, vollkommen sein, weil ich es bin. Das ist das eigentliche Ziel der Tora. Das ist das eigentliche Ziel, was Jesus seinen Jüngern lehrt und versucht beizubringen. Der Anspruch hat sich nicht verändert. Er ist, denkt vielleicht der ein oder andere, leider nicht gesenkt worden. Nee, er ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Und Jesus verlangt das mit seiner vollen göttlichen Autorität von seinen Jüngern, auch von uns. Er verlangt einen völligen Gehorsam im Denken und Tun, eine Veränderung von innen her, vom Sein, vom Wesen her, statt dem puren und, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfachen Halten von Regeln. Es geht nicht um Schein, es geht um Sein. Das ist das, was Jesus will. Trotzdem sagt Jesus mal an einer anderen Stelle, mein Joch, meine Lehre, meine Last, die ist leicht. Ist das jetzt pure Ironie, denken wir vielleicht? Nee, es ist nicht Ironie. Ich glaube, Jesus meint beides total ernst. Ja? Und überlegen wir mal, was ist schwieriger, 140 Regeln zur Arbeit am Sabbat zu halten oder das Prinzip, sich auszuruhen und Gott zu feiern, zu verinnerlichen? Was ist einfacher? Ich glaube, ein paar allgemeine Prinzipien verinnerlichen ist viel einfacher als einen ganzen Regelkatalog wie das hier. Also ich trage lieber das in der Hosentasche mit rum, statt das da. Außerdem, klar, wir werden daran scheitern. Wir werden die Messlatte, die Jesus an seine Jünger anlegt, wir werden sie reißen. Aber was hat er nicht danach alles am Kreuz für uns getan? Hat er nicht uns eine Grundlage gegeben, immer wieder auch zu Gott zu kommen und zu sagen, ich bin gescheitert, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und was empfangen wir? Vergebung und Gnade. Immer und immer wieder, so schreibt es der Apostel Johannes in seinem ersten Johannesbrief. Und er hat uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Die hatte im Alten Testament keiner zur Verfügung, außer Moses vielleicht, als er das Gesetz empfangen hat. Aber wir haben sie alle. Und wenn etwas in uns was Neues schaffen kann, Dann doch der Heilige Geist, oder? Insofern, ich sag mal, der Anspruch ist weiterhin sehr hoch, den Jesus an uns hat, aber die Voraussetzungen, die wir haben, die sind so viel besser, so viel besser. Und ich kann das verstehen, wenn dieser Anspruch, den ihr jetzt heute gehört habt, den einen oder anderen stresst, ja, Stresspickel auslöst oder sonst was, Angst macht. Aber wir können uns eigentlich auch über die tollen Voraussetzungen freuen, die Jesus uns gegeben hat. Das ist viel besser und viel mehr wert. Vielleicht hilft es uns auch einfach mal, die Perspektive zu wechseln und zu sagen, okay, ich muss nicht das, was Jesus sagt, perfekt einhalten, um ein Christ zu sein. Nein, ich werde im Glauben an Jesus Christus, bin ich ein Christ. Und weil ich ein Christ bin, möchte ich das tun, was er sagt. Das ist was völlig anderes. Ich weiß, ich kriege das auch nicht immer hin, diesen Perspektivwechsel, da scheitere ich auch oft dran, aber das ist was, was wir einüben müssen, was uns hilft, es von Herzen zu tun und nicht mehr zu denken, ich muss, sondern ich will. Das ist das, was unser Ziel ist. Und wir haben das Privileg, jetzt schon auf Erden in unserem Leben, ich sage mal, Gottes Reich, Gottes Herrschaft, ewiges Leben einzuüben, auszuleben, so wie es irgendwann mal der Standard sein wird. Ja, ich komme zum Ende. Das war jetzt eh schon sehr viel. Möchte das Ganze nochmal irgendwie zu einem Fazit bringen. Jesus ist, wie er später mal sagt, wie ein vorbildlicher Lehrer. Er holt bei seiner Auslegung aus der Tora, aus dem Schatz der Tora, sowohl Neues hervor als auch Altes. Sein Remix bringt nochmal so ganz andere Klänge hervor, die vorher verloren gegangen sind. Und das ist was, was Jesus nach wie vor tun möchte. Er möchte auch nach wie vor Gottes Wort, die Bibel, die jetzt heute auch das Neue Testament umfasst, von all den bizarren und kruden Elementen befreien, die wir so im Laufe der Zeit dem hinzufügen. Und das tun wir leider. Das ist so. Aber Jesus will sie davon befreien. Er will nicht, dass wir die gleichen Fehler machen wie die Pharisäer, die auch einen guten Ansatz hatten und am Ende doch ziemlich weit weg vom Ziel angekommen sind. Er will uns davor bewahren. Und das finde ich das Spannende. Jesus zeigt uns, wie einerseits absolute Treue zur Tora doch zu völlig neuen Erkenntnissen führen kann. Wenn man wieder dem Original näher auf die Schliche kommt, wie man merkt, dass eigene Vorstellungen, eigene Traditionen, eigene Denkmuster auf einmal sich als, ich sag mal, unbiblisch rausstellen und man zu was völlig Neuem kommt, was man vorher nicht gesehen hat. Das ist das, was Jesus machen möchte. Günter Grass hat mal dafür das Bild benutzt, das Schälen der Zwiebel. Eine Hautschicht nach der anderen weg, um zum eigentlichen Kern zu kommen. Das ist das, was Jesus in uns, mit uns tun möchte. Und in diesem Sinne sind wir dazu aufgerufen, die Art und Weise, wie wir Bibel lesen und verstehen, immer wieder neu zu tunen, immer wieder neu auf ihn einzustellen. Wir sind eine gesegnete Generation. Es gibt keine Generation, die so viel gute, leicht verständliche theologische Literatur hat wie wir. Ich habe nur den Eindruck, die allerwenigsten nutzen das. Wir sind die Generation, die mit den meisten und besten Bibelübersetzungen gesegnet ist. Und trotzdem verstauben oft die Bibeln in den Regalen. Wir sollten das, was Jesus uns geschenkt hat, wirklich einfach nutzen, um einfach zu dem Ziel zu kommen, was er sich für seine Jünger wünscht. Wir sehen dabei aber auch, Jesus in der Bergpredigt, er gibt kein neues, vollständiges Gesetz, er macht jetzt keine neue Liste, sondern auch er macht im Prinzip das, was Gott am Sinai in der Tora gemacht hat, in den Geboten. Er gibt uns ein paar allgemeine Prinzipien. Er gibt uns ein paar Beispiele, an denen wir uns orientieren können. Und der Rest liegt an uns. Es liegt an uns, darüber Tag und Nacht nachzudenken, uns davon inspirieren zu lassen, um dann selbst bei Fragen unserer Zeit zu eigenen, weisen Urteilen und Entscheidungen zu kommen. Und ich glaube, Jesus traut uns das auch zu, dass wir das können. Wir werden uns im Oktober einem Gesprächsabend hier in der Gemeinde mal mit dem Thema beschäftigen, wie sieht es eigentlich bei uns aus mit Frauen und Männern in Lehre und Leitung in der Gemeinde, ich glaube, so heißt es. Das ist ein Thema, wo wir als Älteste lange drüber nachdenken und wo wir feststellen, okay, es ist nicht so einfach, aber ich glaube, Gott traut uns zu, dass wir da als Gemeinde auch eine Entscheidung treffen, die in seinem Sinne ist, wenn wir eben das beherzigen, was ich euch heute gesagt habe. Treue zu seinem Wort, aber immer wieder neu inspirieren lassen und vor allem uns selbst hinterfragen lassen. Aber es geht nicht nur darum, das auch zu verstehen, es geht auch darum, es umzusetzen, es zu tun. Und wir können uns gut vorstellen, ich habe es nicht vorgelesen, aber bevor Jesus das sagt, spricht er davon, dass seine Jünger in der Welt Salz und Licht sein sollen. Sie sollen die Korruption, ich sag mal, die Fäulnis, die in dieser Welt herrscht, aufhalten. Sie sollen das Gute konservieren. Sie sollen es bewahren und sie sollen Orientierung geben zu Gott hin durch das, was sie tun. Sie sollen Licht sein. Ich glaube, wenn wir uns an die Prinzipien halten, die Jesus uns gibt, dann sind wir Salz und Licht, weil wir vom Wesen her verändert sind. Wir sind dann anders. Und wir werden die Welt davor aufhalten, weiter zu verfaulen, zu korrumpieren und wir werden Orientierung geben. Und da, wo wir scheitern und wo wir die Messlatte reißen, ich glaube, es wird uns einfach demütiger machen und es wird uns letzten Endes zu Menschen machen, wie sie in den Seligpreisungen davor beschrieben werden. Ein Mensch, der einfach weiß, der absolut abhängig ist von Gott, der selbst nichts anzubieten hat, sondern alles von Gott empfängt. Ich glaube, das ist ein gesunder Weg, um dahin zu kommen. Und wenn wir da sind und in diese Richtung unterwegs sind, dann dürfen wir uns eigentlich freuen und jubeln. So sagt es Jesus. Freut euch und jubelt, denn solchen Menschen gehört das Himmelreich. Uns gehört dann das Himmelreich. Jetzt schon, wenn wir uns daran orientieren. Ich würde zum Schluss gern noch beten. Vater, ich danke dir für den Bund, den du mit uns geschlossen hast, für diesen neuen, so viel besseren Bund, den du in Jesus mit den Menschen gemacht hast. Und wo auch wir ein Teil davon sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir so einen guten Mittler haben mit Jesus, der uns hilft, auch gerade dort, wo wir menschliche Schwäche zeigen. Ich danke dir für all die guten Absichten, die in deinem Wort stecken, für die Kraft des Heiligen Geistes, die uns gibst, um uns einfach dir ähnlicher zu machen. Und ich bitte dich darum, dass du uns auf diesem Weg verwandelst, nicht nur die Art und Weise, wie wir Bibel lesen, wie wir verstehen, sondern auch, wie wir es leben und wie wir am Ende dich besser präsentieren in dieser Welt und Salz und Licht sind, damit dein Reich kommen kann in voller Kraft. Amen. Ja, das